Ja, wenn da, sagen wir, die Eier, die sind im Mehl ja schon in der Regel enthalten, in minimalster Form, ja, das kommt vom Landwirt schon mit, das hat jede Mühle. Sollte da eine Mühle was anderes behaupten, empfehle ich immer den örtlichen Schädlingsbekämpfer mal anzurufen.
Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot.
Herzlich willkommen heute zu einer Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders, heute mal einen Fachmann auch wieder hier zu haben und der uns, ja, ich denke mal, ganz gut Rede und Antwort stehen kann. Alles rund um das Thema Mehl und Mühle und alles, was dazwischen, davor und danach so ist. Ich begrüße ganz herzlich heute Thorsten Eiling. Hallo Thorsten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist nett.
Ja, Thorsten, du, dein Nachname trägt ja auch schon den Namen der Mühle. Das ist die Biomühle Eiling, die euch gehört. Und wenn ich euch sage, dann weiß ich jetzt schon, du machst das nicht alleine, sondern das ist ein richtiger Familienbetrieb bei euch, richtig?
Richtig. Das mache ich zusammen mit meinem Bruder, meinem Vater. Ja, unsere Frauen sind auch mit im Geschäft. Und ja, wir machen das jetzt seit über 450 Jahren. Familientradition liegt das jetzt in der Familie. Und ja, mal gucken, ob sie folgenden Generationen auch noch weitermachen, das wird sich noch zeigen.
Ja, Kinder sind aber schon da, glaube ich, oder?
Ja, wir haben ja jeweils auch, also ich habe drei Kinder, mein Bruder zwei. Ja, die Chancen stehen noch relativ gut, dass es einer macht, zumindest.
Wunderbar. Aber noch nicht so viele hunderte Jahre Bio, sondern das war wahrscheinlich irgendwann erstmal ein Biobetrieb, oder?
Ja, also der Biobetrieb ist ja also eigentlich in. Da, wo ich gelernt habe damals, das war ein Mischbetrieb zwischen Bio und konventionell. Und dort haben wir damals 2003 auf 100% Bio umgestellt. Und nachdem ich da mich mit meinem Bruder 2010 zusammengetan habe und wir die Biomühle Eiling gegründet haben, haben wir diesen Betrieb quasi hier in den elterlichen Betrieb übernommen und machen seitdem ja natürlich auch zu 100% nur Bio. Also wir sind ja auch die einzigste 100%ige Biomühle in NRW. Also.
Ja, das ist in der Tat noch ein Novum. Ich hoffe, dass das irgendwann mal der Standard ist. Das wäre ja zumindest, das müsste eigentlich das Ziel sein, aber da sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Bevor wir zu euch und eurer Mühle nochmal genauer und alles, was damit zusammenhängt, kommen, würde ich aktuell gerne mal nochmal auf das Thema, ja, im Prinzip die aktuelle Getreidesituation eingehen. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir wissen grundsätzlich, wenn wir uns den globalen Markt angucken, dann ist das eben die Kornkammer Europas. Wie siehst du das? Wie schätzt du die Lage aktuell ein, auch hinsichtlich hier auf die Getreidesituation dann in Deutschland?
Ja, also ich kann die Getreidesituation hinsichtlich des Biomarktes eher beurteilen natürlich. Und da ist es so, dass natürlich für die nächste Ernte, ich sag mal, wenn man mal die Frucht Roggen sieht zum Beispiel, dann sind wir auch unterdeckt. Das heißt, es gibt nicht so viele Roggenmengen. Die natürlich, was das bedeutet natürlich, dass der Preis dadurch weiter auch noch ansteigen wird. Weil ja die Energiekosten, das betrifft ja alle Getreideformen. Die Landwirte haben natürlich jetzt wesentlich mehr Dieselkosten. Die müssen teilweise mehr für den Dünger bezahlen. Im Biobereich ist das vielleicht nicht ganz so ausschlaggebend. Aber ja, getrieben ist im Prinzip der ganze Biomarkt auch vom Futtermarkt, ne? Weil die Futtermittel, also der Futterweizen, schon sehr, sehr hohe Preise hat. Und dadurch werden natürlich die ja, für Speisegetreide zum Backen die Preise auch stark angetrieben. Ne? Also die Aussagen für die nächsten Ernte ist schon noch mit einem deutlichen Preissprung verbunden, was man jetzt aktuell von den ganzen Lieferanten und Händlern hört.
Es ist ja so, wenn ich das so ein bisschen beobachtet habe, ich bin jetzt nicht so der, der jeden Monat die Preise vergleicht. Das ist mir ein bisschen zu mühsam, aber man merkt schon, auch ihr habt ja die Preise in dem letzten, ich glaube, halben Jahr auch nochmal deutlich anheben müssen wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen als Verbraucher, als Endkunden noch damit rechnen, dass auf die Preissteigerung nochmal was obendrauf kommt, richtig?
Genau, also die reinen Preise für die Rohstoffe, also für das Getreide, das ist ja erst etwas gestiegen im Frühjahr. Was uns allen besonders zu schaffen gemacht hat, sind vor allem auch die ganzen Verpackungsmaterialien, ja. Das vergisst man ja auch noch. Die sind ja auch teilweise um 50% gestiegen. Und die musste, ja, muss man ja gezwungenermaßen dann auch irgendwie weitergeben, ne? Sonst rechnet sich's ja hinterher einfach auch nicht mehr. Und für die nächste Ernte wird sicherlich noch mal ein kleiner Preissprung oben drauf kommen. Das hängt aber ein bisschen von der Getreide, also von der Frucht ab. Ich denke mal, im Dinkelbereich wahrscheinlich am geringsten, aber im Roggen- und Weizenbereich da schon etwas stärker, ne? Aber ich kann jetzt keinen genauen Centbetrag nennen, weil es gibt, egal wen man fragt, keiner kann einem bis jetzt einen genauen Preis sagen. Man hört immer nur Tendenzen und selber bin ich auch noch zu Erntegesprächen eingeladen, die aber noch stattfinden werden, wo man dann mit den Landwirten nochmal verhandelt, was dann wirklich der faire Preis ist. Ich meine, klar, dass bei denen die Unkosten gestiegen sind und das muss natürlich dementsprechend berücksichtigt werden. Nur was wir natürlich auch verhindern wollen, dass es jetzt der Preis allein nur noch von der Börse abhängt. Es muss dann halt schon, es sollte fair bleiben, ja. Wir haben langfristige Lieferbeziehungen. Wir verarbeiten eigentlich zu 95% fast immer mit den gleichen Landwirten zusammen. Und klar, wenn die mehr Kosten haben, müssen die auch mehr haben, aber das muss sich natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, in der Fairness widerspiegeln, ne? Weil wir auch in Jahren, wo das Getreide, sagen wir mal, viel zu billig war, zahlen wir den Landwirten ja auch mehr Geld und dann möchten wir natürlich auch nicht, dass wir jetzt ja die Preise, die an der Börse gerade aktuell sind, zahlen. Und aber bin da ganz guter Dinger, dass wir da irgendwo einen Mittelweg finden, ne? Aber etwas steigen wird sicherlich. Ne?
Jetzt haben wir ja erlebt kürzlich mit Beginn der Ukraine-Krise und auf einmal dieser, naja, ich sag mal, ich würde aus meiner Sicht sagen, künstlichen Behauptung des Weizen oder der Weizen wird knapp, sind Hamsterkäufe entstanden. Auch ihr wart davon betroffen, wie alle Mühlen und Online-Shops, die ich irgendwie kenne und die man auftreiben kann. Ihr musstet da zeitweise den Hahn zudrehen. Auch das haben die anderen gemacht, weil sie es einfach nicht mehr hinbekommen haben. Sind das jetzt so Wellen? Wir haben das ja auch zu Beginn der Corona-Pandemie mit Toilettenpapier und anderen Dingen und Nudeln und sowas erlebt. Kommt sowas jetzt öfter oder hast du irgendwie noch die Hoffnung, dass sich das wirklich mal wieder eindringt? Weil es ist ja schon unangenehm für alle.
Gut, ich kann natürlich keine zukünftigen Krisen vorhersehen, ne? Aber ich denke mal, in jeder Krise, wie in der Corona-Krise, wie jetzt im Krieg, reagieren die Leute halt panisch, weil natürlich in den Medien auch immer wieder dann geschrieben wurde, der Weizen wird knapp. Sicherlich, weil ist der Weizen knapp, aber wir in Deutschland dann kriegen über den Preis immer noch genug Weizen, ja, dann ist er halt ein bisschen teurer geworden, ne? Und also ich habe diese Paniken, ich fand sie nicht gut, halt. Weil wir hatten genug Getreide, ja, und wir konnten nur nicht das, was wir sonst in 3 Monaten verkaufen, nicht auf einmal in 2 Wochen verkaufen. Dafür hat man weder das Personal noch die Mühle hätte vielleicht sogar noch das Mehl mahlen können, aber es war einfach nicht mehr möglich, das in die Verpackung zu bekommen und dann einfach zu verschicken. Und ja, es war natürlich ärgerlich für viele Kunden, die immer bestellen, aber natürlich ist es dann halt, ja, mehr als arbeiten konnten wir ja leider auch nicht. Und es tat uns auch leid, aber es hat sich jetzt ja wieder normalisiert. Also jeder, der jetzt bestellt, kriegt es so wie gewohnt geliefert.
Habt ihr denn jetzt irgendwas auch daraus gelernt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise habt ihr euch irgendwie vorgenommen, in der Zukunft bei solchen Tendenzen, und das merkt man ja sehr schnell, anders zu reagieren und vielleicht dann auch die Abgabemengen weiter zu beschränken, dass eben die Durchlässigkeit pro Kunde noch da ist, aber eben geringer. Ich habe ja gelesen, das nochmal so vorweg, dass ihr irgendwann gesagt habt, man sollte nicht mehr als 70 Kilo Mehl bestellen, wo ich gedacht habe, sag mal, welche Privatperson bestellt denn 70 Kilo Mehl? Das würde ich niemals tun.
Also wir haben es daran festgemacht, halt, was bestellen unsere Kunden durchschnittlich, ja, was, ne, die bestellen zwischen 1 und 3 Pakete und deswegen waren wir bei 3 Paketen begrenzt. Und am Anfang war es ja so, da wollten Leute teilweise 15 Pakete bestellen, ja, gleichzeitig. Und ja gut, wenn man nicht auf so eine Krise im ersten Moment nicht vorbereitet ist, dann muss man natürlich, da wir, ne, die ersten Bestellungen angenommen haben, da kann man natürlich schwer sagen, macht man nicht, aber das haben wir ja auch ganz zeitnah dann direkt ergänzt mit den 75 Kilo, um einfach auch alle Kunden, möglichst alle Kunden zu bedienen, ne? Also wir haben auch immer extra gesagt, alle, die es nicht unbedingt brauchen, am besten noch nichts bestellen. Wir haben genug, wir können es nur halt nicht so schnell ausliefern. Und aber es gibt in der Hobbybäcker-Szene, also wirklich sehr, also hätte es ja früher selber nicht geglaubt, so viele auch professionelle und Leute, die auch wirklich mehrfach die Woche backen. Das hatte ich damals auch nicht mitgerechnet, ne? Dass das doch so viele engagierte Leute gibt, die da wirklich backen. Man sieht man ja auch an dir und an den Facebook-Gruppen, wie viele Leute da teilweise sich da, ja, sagen wir mal, tummeln und da ihre Brote zeigen und machen. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? Also, für dich.
Ja, das stimmt, genau. Das ist schon eine beachtliche Entwicklung in den letzten Jahren. Das ist so, ja. Kommen wir mal vom weltpolitischen Getreideproblem und den Hamsterkäufen mal runter wieder zu dem Mehl und auch das, was euch insbesondere ausmacht. Ich habe mal in der Vergangenheit gelernt, es gibt verschiedene Mahlverfahren. Ich bin absoluter Laie, was das Thema angeht. Ich habe einmal eine Mühle, die hier in der Nähe ist, eine konventionelle Mühle. Bin ich einmal kurz mal so reingegangen in die Mühle. Durfte ich mal ein bisschen da um die ganzen Gerätschaften rumlaufen, aber wirklich was mitgenommen habe ich jetzt auch nicht, außer dass es laut war und ein bisschen staubig. Diese Mahlverfahren, kannst du vielleicht mal so die wichtigsten Mahlverfahren erläutern und was setzt ihr davon ein und vor allem warum?
Ja, also wir setzen das Hochmalverfahren ein, also da wirft der Kleinhändler in 14 Zerkleinerungsstufen. Das braucht man halt, wenn man Auszugsmehl erzeugen will, ja. Da muss man ganz viele Zerkleinerungsstufen haben, um die Schale von dem Mehlkern zu trennen. Sonst kriegt man dieses schöne helle Mehl halt nicht hin, ne? Wenn man jetzt was in wenigen kürzeren, ja, sagen wir mal, Mahlverfahren zerkleinert, dann ist das häufig, ja, dann kriegt man diese hellen wie 550er oder 405er Mehle nicht so gut hin. Und dadurch muss man halt viele Zerkleinerungsstufen haben, ne? Also um die Walzenstühle, also Zerkleinerungsstufen haben halt verschiedene so Walzen, die so Riffeln haben und die werden halt vorne sind die gröber und die werden da hinten immer feiner. Und jede Zerkleinerungsstufe wird extra gesiebt und da wird dann wieder geguckt, was ist denn fein, was ist grob, was ist schon Mehl. Und das ist ein ziemlich ausgeklügeltes System. Also wer sich das ausgedacht hat, der hat auf jeden Fall einen Nobelpreis verdient, finde ich, weil es hat sich wirklich, das ist auch schon über 100 Jahre her, wo derjenige sich das ausgedacht hat. Das hat sich nur minimal geändert, vielleicht, ja, so kleine Nuancen wurden mal geändert. Aber das Grundprinzip, weil, also jede Zerkleinerungsstufe hat eine gewisse Siebgröße und gewisse Riffel und also das sind ganz viele Sachen, die zusammenpassen müssen, damit überhaupt so ein Mehl da rauskommt, ja, so ein gutes.
Das heißt, so habe ich das mal gehört, ihr nehmt quasi das Korn Stück für Stück auseinander über die einzelnen Stufen, holt die einzelnen Zwischenstufen auch raus und fügt die hinterher dann auch wieder neu zusammen. Ist das richtig oder habe ich da mal was falsch verstanden?
Ich fange mal vorne an. Beim ersten Schrot wird das Korn ja beim ersten Mal zerkleinert. So, dann geht es hoch auf die Siebmaschine. Da wird dann, sagen wir mal, die Kleie, also die Schale, quasi das erste Mal vom Mehlkern getrennt. Ne? Dann gibt es ja darin Dunst, Grieß, Mehl. Also Mehl wird schon abgesiebt. Grieß, Dunst wird dann auch auf einer anderen Walzenstuhl weiter zerkleinert. Und die Kleie wird auch immer weiter zerkleinert. So lange, bis sie, wenn ich jetzt Vollkornmehl machen will, wird die dann halt auch sehr stark zerkleinert. Und das Vollkorn, also die Schale, kommt dann zum Vollkornmehl dann quasi dann wieder hinzu. Ne? Direkt aber im Prozess noch. Ne? Das ist nur, die ist dann vielleicht also für ein paar Sekunden getrennt und kommt dann wieder zusammen. Ist aber alles die gleiche Charge. Also es ist nicht irgendwie so, dass man eine Schale nimmt von irgendeiner anderen Getreidevermahlung, mischt die dann mit dem einen Mehl. Das ist schon auch genau das. Wenn ich jetzt eine Tonne Weizen vermahle, dann ist das auch genau 100% diese Schale von diesem Weizen und die ist dann hinter mit dem Mehlmischer dann nochmal homogenisiert und gemischt und dann ist das das Vollkornmehl.
Okay, also das ist das, was man eben dieses Auseinandernehmen und Zusammensetzen. Das ist ähnlich dann wie bei der Milch im Prinzip. Ne? Die wird ja auch in ihre Bestandteile zerlegt und dann kommen hinterher bestimmte Dinge wieder zusammen aus dieser Charge, um dann das Endprodukt mit 3,5% Fett oder in dem Fall bei euch mit so viel Prozent Schalenanteile dann zu haben, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber es wird im System, es wird nicht speziell gelagert, die Kleie und dann hinzugefügt. Das fällt im Rohr runter, wird wieder zerkleinert, wird wieder hoch gesaugt, wird wieder zerkleinert und dann fällt es direkt zum Mehl dazu, ja, so. Und
Ah,
das, was
okay.
die Großmühlen, Industriemühlen häufig machen, die zerlegen quasi das Getreidekorn, die mahlen jetzt, sagen wir mal, Weizen. Und dann kommt das, was ganz helles Mehl ist, kommt in die eine Mehlkammer. Was ein bisschen dunkler ist, kommt in die Mehlkammer, dann, ne, die nennen das dann, haben dann die fünf, sechs verschiedene Mehlsorten. Eins ist dann Nachmehl, eins ist dann Kleie. Und dann, wenn dann Kunde XY anruft, sagen die dann, oh, wir müssen das jetzt zusammenmischen, dann nehmen wir ein bisschen was aus der Mehlkammer, ein bisschen davon, mischen das auf den Aschegehalt zusammen und dann haben wir wieder Vollkornmehl oder haben wir dies oder das, ja, so. Bei uns ist es aber immer, wir malen immer eine Charge, genau, und dann kommt nur die eine Sorte daraus, ja, in dem Moment, ja.
Ah, okay. Das heißt, ihr müsst euch vorher entscheiden, was ihr an Endprodukt haben wollt.
Ich sag, das ist halt, ja, da wir ja auch den Landwirt benennen wollen, und dass bei unseren Monoprodukten auch immer der Landwirt mit auf der Verpackung stehen soll, können wir ja nur chargengetreu auch arbeiten. Ja, das ist ja das, was die Leute auch gerne wollen. Wenn jemand Transparenz und Regionalität möchte, ne, auf jeden Fall wissen möchte, welcher Landwirt steht dahinter, können wir eigentlich nur, kann man auch nur so arbeiten.
Jetzt habt ihr ja seit ein paar Monaten, ich sag mal, eine neue Produktlinie sozusagen drin oder eine neue Produktvariante. Das ist immer dieses extra feine Mehl. Das gibt es, glaube ich, inzwischen bei einigen oder fast allen Getreidesorten, die ihr so habt. Ist das so ein bisschen Tuning des Wallstuhls oder habt ihr da ein neues Hightech-Gerät stehen, was irgendwie noch was anderes kann? Was ist dieses extra feine und was macht das so besonders und am Ende auch nochmal, naja, einen kleinen Ticken teurer?
Ja, also wir haben halt eine spezielle zusätzliche Verwahrungsmaschine noch, die diese Kleie halt mikronisiert, ja. Und ja, das ist natürlich ein extra Verarbeitungsschritt, ne, der auch nicht gerade günstig war, sagen wir es mal so, aber ja, wollten halt was Besonderes bieten und da diese Mehle sich ein bisschen mehr wie so ein dunkles Typmehl in der Regel verhalten und man damit für Vollkorn, ja, man sagt Vollkornmuffel, da ja schönere Vollkornbrote hinbekommen kann, haben wir gedacht, da wir mal viele spezielle Sachen machen und wir wollen ja auch gerade das Besondere produzieren und nicht auf Masse, sondern wir versuchen ja ja besondere Sachen zu finden und haben uns das überlegt und das dann eingebaut und jetzt sind wir damit angefangen, das zu ja zu vermarkten, also den Leuten jetzt, ne, das mal probieren sollen und
Fragen die
ja.
Kunden danach, also ist das schon ein Produkt, was jetzt, ich sag mal, schon seine Akzeptanz gefunden hat oder braucht das noch ein bisschen? Also ich habe das ja mal auch probiert. Ich habe das Weizenvollkornmehl in eben extra fein und muss wirklich sagen, bei den hellen Brötchen oder Backwaren für die Kinder habe ich bisher auch schon immer 20% Vollkorn mal so untergejubelt. Das haben die nie gemerkt. Mit dem kann ich noch mal auf 30 hochgehen, ohne dass es Proteste gibt. Ja, das stimmt.
Ja, und das ist ja das Ziel, weil viele halt das Vollkorn nicht essen, ja, oder gerne mit Vollkorn backen würden aus gesundheitlichen Gründen, ja, und es aber nicht machen, genau aus dem Punkt, weil es dann eben die Kinder nicht mögen und da haben wir halt einen Markt drin gesehen oder haben gesehen, dass das, ich glaube, manchmal muss man ja auch einfach Sachen machen, wo man dran glaubt, ja, und nicht immer nur, weil wir glauben, dass das eine größere Käuferschicht findet, also bis jetzt sind die Mehle auch gut angekommen, ja, und ja, deswegen, und wir haben eigentlich noch großartig keine Werbung dafür gemacht, weil wir aufgrund der Situation jetzt ja, mit dem, wo wir den Shop schließen mussten, leider, haben wir ja im Prinzip alles auf Eis gelegt, ja, und ja, haben das Prinzip noch gar nicht großartig, das ist eher mal jemand, der es ausprobiert hat, hat es mal vielleicht mal gepostet oder so, aber mehr haben wir dazu noch gar nicht, ja, haben wir die Kunden noch gar nicht informiert darüber so richtig, ja.
Ja, das sind ja so Dinge, die gehen ja eben dann auch mal schnell viral, ne? Einer probiert es aus, dann der nächste auch und dann geht das eigentlich relativ schnell auch, ne? Dass so ein Produkt dann mal in der Szene bekannt wird.
Ja, gut, im Endeffekt zeigt sich ja so ein Produkt immer, wenn es nicht gut ankommt, dann wird es auch hinterher wieder vom Markt verschwinden. Aber da ich bin relativ fest davon überzeugt, ich habe es auch, wie gesagt, schon testen lassen, vorher ausgiebig. Bis jetzt hatte ich eigentlich fast nur positive Rückmeldungen und deswegen glaube ich, dass das auch einfach ein gutes Produkt ist, auch wenn es vielleicht nochmal einen ganz kleinen Tick teurer ist. Aber ich sag mal, wenn jemand das wert ist, gutes Vollkornbrot zu backen, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache.
Ich kann auf jeden Fall jedem raten, der bei euch mal regelmäßig einkauft, das mal mitzubestellen, mal auszuprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, ohne jetzt hier irgendwie Werbung machen zu wollen. Es ist einfach was, es ist nochmal echt einfach anders und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, genau. Ist das denn dieses extra feine Mehl? Kann man das mit jeder Getreidesorte machen? Ich habe es jetzt gesehen, ihr habt es auf jeden Fall für Weizen, Roggen, Dinkel, glaube ich, auf jeden Fall schon drin. Da habe ich schon gesehen. Geht das im Prinzip mit allem?
Ja, eigentlich geht's mit allen, ne? Also, ja gut, ich könnte jetzt nicht irgendwie Soja, wo jetzt irgendwie 40% Fett drin wäre oder sowas, ne? Aber jetzt so Roggen, Weizen, Dinkel, Kamut, Einkorn, Emmer, all diese Sachen. Also bei vielen haben wir es ja auch schon, nur wir müssen das erstmal langsam umsetzen. Wir haben erstmal ein paar Sorten angefangen und dann, ja, und nach wird sicherlich auch noch das eine oder andere mehr kommen in der Hinsicht. Und wir haben auch ein Hartweizenmehl, was wir auch quasi auch nochmal mikronisieren, weil das ja oft sehr, sehr riesig ist. Lassen wir das dann auch nochmal über die Maschine laufen. Und das bringt dann auch nochmal eine höhere Wasseraufnahme und bessere ja, Ergebnisse. Und ja, da versprechen wir auch noch einiges von. Aber das haben wir, wie gesagt, das ist dem Frühjahr leider zum Opfer gefallen. Wir hatten es eigentlich
Klar.
schon fertig, aber wir haben es nicht geschafft, das dann noch mit Etiketten dafür anzufertigen. Und wir waren damit beschäftigt, dass sie, ja, unsere Kunden halt erstmal das Mehl kriegen, was sie überhaupt bestellen wollten.
Apropos Vollkornmehl, ich habe ja hier zu Hause auch so eine kleine Getreidemühle, so eine Heimgetreidemühle stehen mit zwei Mahlsteinen. Da kann ich jetzt oben ganzes Korn reinschmeißen und ich behaupte mal, unten kommt ganz normales Vollkornmehl raus. Jetzt kommst du und sagst mir, stimmt oder stimmt nicht so ganz. Ist das das gleiche Vollkornmehl, was ich zu Hause habe, was ich bei dir im Prinzip auch aus der Tüte kaufen kann, oder ist das doch nochmal was anderes?
Ja, ich meine, der Weizen mag der gleiche sein, aber in der Regel ist das Vollkornmehl, was man in einem Gang mahlt, in der Regel griesiger, ja, als die Mehle, die man über mehrere Stufen vermahlt. Ja, also die Vollkornmehle sind nicht so fein. Meistens hat man eine etwas gröbere Kleie und die Grundstruktur, die Griese und die Dunste, wenn man das Mehl anfasst, das ist einfach gröber, ja. So.
Aber vom Inhalt her ist das im Prinzip dasselbe.
Ja, wenn er das Getreide das gleiche Ausgangsprodukt ist, ist es auch ein Vollkornmehl, nur halt, dass es halt nicht so fein ist wie aus der Mühle in der Regel, ja. Ich meine, es gibt auch gute heimische Vollkornmühlen, das ist gar keine Frage, aber dass man es ganz so fein hinkriegt wie mit dem 14 Zerkleinerungsstufen, das ist eigentlich schon eher selten, ja.
Klar, das ist dann technisch einfach nochmal anspruchsvoller, was bei dir dann da steht, als das mit dem Stein, was bei mir da auf der Anrichte steht.
Ja, wenn jede Sache hat immer seine Berechtigung, das ist so mal, was man haben will und wie das Endprodukt dann der sein soll, ne? Also, wir haben ja auch im Kundenbereich, also im Bäckerkundenbereich welche, die haben auch eine eigene, sagen wir mal, eine Schro also eine, ich sag mal, eine Steinmühle als Beispiel, ja, die in einem Gang zerkleinern, die haben halt relativ grobes Mehl auch und die Brote sind natürlich auch relativ kompakt dann, ne? Und aber die haben halt Kunden, da habe ich auch mal gefragt, ja, ich sage, okay, wollt ihr nicht mal feineres Mehl nehmen, vielleicht dann geht es in der Regel ja meist ein bisschen besser auf. Nee, aber unsere Kunden wollen das so. Die mögen das so. Das ist so wie ein richtiges, ne, aus deren Sicht richtiges Vollkornbrot. Das ist dann immer, finde ich, auch eine Einstellung. Das muss auch jeder selber wissen. Das gibt kein Gut und kein Schlecht, finde ich dabei. Irgendwie so. Das ist dann immer halt, was man dann hinterher gerne möchte und was man da rausbekommen möchte. Ja.
Mein Impuls dazu war ja, dass ich sage, mir ist Vollkornmehl schon mal schlecht geworden zu Hause. Das ist einfach dann, ich sage mal, Tüte zu groß bestellt, nicht so viel verbraucht und irgendwann wird es ranzig. So, und dann habe ich gesagt, das ist irgendwie doof. A, will ich kein Mehl wegwerfen müssen, entsorgen müssen, Rohstoffverschwendung. Und ja, ich kann es ja auch frisch dann machen und dann irgendwann rechnet sich das dann auch, dass ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt eine Mühle und dann kriege ich halt die Körner, sind ein bisschen billiger als das Vollkornmehl und dann irgendwann über ganz viele Jahre habe ich die dann irgendwann raus. Aber mir ging es hauptsächlich darum zu sagen, ich muss da nichts mehr entsorgen und deswegen bin ich dann dazu übergegangen, für Sauerteige zum Beispiel oder für Beimischungen zu sagen, ich mahle das dann selber. Ist es wirklich ein gutes Argument, das so zu sagen, bevor man Vollkornmehl wegwirft, mahle es lieber selber zu Hause?
Ja, also ich sag mal, bei Vollkornmehl, ich sag mal, würde ich immer sagen, länger als 6 Monate würde ich nach Möglichkeit nicht versuchen, es zu lagern, weil das richtige Vollkornmehl enthält in der Regel ja den Keimling. Und ja, das ist dann halt, ja, wenn man es kühl und trocken lagert, kann es sicherlich auch irgendwie ein Jahr halten, ne? Aber nicht alle haben die optimalen Lagerbedingungen. Und daher sage ich immer, wenn mich einer fragt, am besten nicht länger als 6 Monate. Ich meine, das kann man bei Körnern natürlich auch passieren, ne? Jetzt ist vielleicht der Keimling ein bisschen mehr geschützt im ganzen Korn. Aber auch da ist man natürlich nicht gefeit, dass man, wenn man bei falscher Lagerung, womöglich hinterher auch auf einmal einen Kornkäfer hat. Aber tendenziell halten ganze Körner natürlich etwas länger als Vollkornmehl. Das ist schon richtig.
Wie lange würdest du sagen, kann man ganze Körner und was wäre eine ordentliche Lagerung zu Hause lagern?
Ja, ich sage, normalerweise kann man 12 Monate lagern, ja, ganze Körner. Also ich sage, es gibt ja auch Interventionslager von der Regierung, die machen auch 3 Jahre, aber da muss man es runterkühlen, ne, auf irgendwie 7 oder 10 Grad. Das kann keiner zu Hause. Optimal ist zu Hause, ich sage immer, wenn es eben geht, unter 20 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 40%. Aber es gibt oft die Fälle, die lagern es entweder im etwas älteren Keller, dann haben sie wohl etwas kühlere Temperatur, aber die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch. Oder die lagern es oben in der Küche neben der Spülmaschine oder wo jeden Tag immer so ein bisschen feucht ist oder in einem Raum, wo vielleicht die Waschmaschine oder der Trockner läuft. Da gibt es viele Möglichkeiten, was nicht so gut ist dann für die Haltbarkeit. Ja. Am besten ist dann wieder auch ein bisschen, ne, nicht im Licht stehen lassen, wo dann vielleicht mal auf einmal die Sonne mit drauf scheint im Regal. Und man denkt hinterher, warum habe ich denn die Käfer, wenn dann die Sonne drauf geschienen hat, mal 2 Stunden, dann kann das schon dazu reichen, dass diese, ja, wenn da, sagen wir, die Eier. Die Mehl ja schon in der Regel enthalten, in minimalster Form, ja, das kommt vom Landwirt schon mit, das hat jede Mühle. Sollte da eine Mühle was anderes behaupten, würde ich empfehle ich immer den örtlichen Schädlingsbekämpfer mal anzurufen. Und ja, es gibt ja welche, die behaupten, die hätten das nicht. Und wir arbeiten auch, wir machen ja einmal ja, unsere Schädlingsbekämpfung. Und wenn ich den frage, die machen jedes Jahr zig Mühlen. Ob die schon mal eine Mühle gesehen haben oder Landwirt, der das nicht hat, dann sagen die, nee, gibt's nicht. Ne? So. Man hat viele Möglichkeiten, dann halt die Haltbarkeit der Mehle zu verlängern. Also mechanisch halt. Aber da ist natürlich gerade im Biobereich, wo man auch keine Chemie mit einsetzen darf, gibt es natürlich eine gewisse Grenze. Und da sind natürlich die Lagerbedingungen zu Hause schon sehr wichtig.
Bevor wir gleich nochmal zum Thema Schädlingsbekämpfung bei euch gehen, da kannst du ja nochmal ein bisschen was mehr zu erzählen. Noch die Frage, viele raten ja dazu, dann die ganzen Mehle nicht in den Papiertüten, sondern in Plastikeimern, in gut verschließbaren Plastikeimern aufzubewahren, damit ja nichts rein und rauskrabbeln kann und wenn mal Mehl befallen ist, dass dann nicht gleich der ganze Vorrat befallen ist. Gegenstimmen behaupten, nee, lieber ein bisschen Luft drankommen lassen ist besser fürs Mehl. Was stimmt denn jetzt? Was ist für zu Hause deiner Meinung nach die optimale Aufbewahrungsart?
So, ja, also eigentlich ist es so, dass wenn das Mehl atmen kann, schon gut ist. Ne? Gerade also, wenn die Lagerbedingungen ganz gleich sind, die Temperatur immer gleich sind, relativ gleich ist, sagen wir mal so, sind auch diese Kunststoffboxen sicherlich sehr gut. Auch gerade wenn doch mal Mehl befallen ist, ist nicht gleich alles infiziert. Und gerade zu Hause gibt es ja manchmal, da fährt man über irgendwie mal 3 Wochen im Urlaub. Ja, und dann ist es vielleicht noch ein bisschen warm draußen. Dann hat man nicht auf einmal andere Mehle befallen, vielleicht nur das eine. Ne? Ich sage, aber alles, gerade wo die Temperatur ein bisschen schwankt, ist eigentlich besser, man lagert es in der Papiertüte, weil natürlich die Luftfeuchtigkeit, das Kondenswasser in Anführungsstrichen, natürlich abgeben kann. Ne? Wenn man so eine hermetisch abgeriegelte Box hat, ja, kann das natürlich auch im schlimmsten Fall, ja, sagen wir mal, wenn Kondenswasser ist, dann auch dazu führen, dass es Klümpchen gibt oder sonstiges, ja. Habe ich bis jetzt sehr, sehr, sehr selten gehört. Also, wenn mich einer fragt, was ich machen würde, empfehle ich immer meistens eher dann die Boxen, weil das einfach doch die größere Sicherheit ist, wenn man die einigermaßen gleichbleibende Lagerbedingungen hat, dass man nicht auf einmal alles infiziert hat. Aber ich persönlich zu Hause mache es unter Papiertüte. Also
Ja, du sitzt auch an
bei
der
uns wird das
Quelle,
Mehl nicht so alt, sagen wir es mal so, ja, dass ich das bräuchte, ja. Ich meine,
ja,
ich
genau.
kaufe, also ich glaube ja, die Leute kaufen ja auch Mehl, um es zu verbacken und nicht, um es möglichst lange zu lagern und mal gucken, was dann passiert, ja. Man hat
Ja,
immer mal
das
vielleicht
sollte
eine
man zumindest
besondere Sorte,
meinen.
die man nicht jeden Tag braucht, aber wer regelmäßig backt, dem sollte das eigentlich, sollte kein Mehl haben, was dann ein Dreivierteljahr gelagert werden muss, ja.
Genau, ja, Schädlingsbekämpfung bei euch. Wie sieht das aus? Einmal im Jahr sagst du, kommt irgendwie einer vorbei und macht da was bei euch. Was macht denn der bei euch? Geht der da mit der, weiß ich nicht, Ghostbusters-mäßig da durch und fängt die alle ein? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, das ist so. Also die ganze Mühle, die Schädlinge oder Eier, die gerinnen ja quasi wie Eiweiß gerinnt ja. Und bei über 50 Grad oder bei ab 50 Grad gehen diese Eier oder Schädlinge alle ja kaputt. Und dadurch muss unser ganzer Betrieb hier, der muss komplett ausgeräumt werden. Alles Getreide raus, alle Säcke raus, alles Mehl raus. Alles muss bis aufs Kleinste ausgesaugt werden, da darf nirgends so ein kleines Häufchen bleiben. Und damit die ganze Mühle mehrere Stunden quasi auf über 50 Grad erhitzt. Und dabei gehen dann quasi, ich sag mal, zu 100% davon kann man ja nie ausgehen, aber 99,9% der lebenden Schädlinge oder der Eier, wo die raus entstehen können, gehen dann kaputt. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, aber den betreiben wir einmal im Jahr. Weil wir auch natürlich auch nicht wie im konventionellen Bereich, sagen wir mal, irgendwelchen Chemie oder Gas oder irgendwelchen Sachen hier durch die Mühle gehen können, sondern ja, wer dann ursprüngliches Mehl will, ohne Chemie, da gibt es nur diese Version, dass die ganze Mühle aufgeheizt wird und man so den Schädling zu Leibe rückt. Ne?
Das heißt, ihr heizt dann mal so richtig ein, ne?
Ja, das ist schon, also ich sage, ist besser als Sauna, kann ich nur sagen.
Aber ohne
Ja.
Aufguss wahrscheinlich.
Ohne Aufguss, ja. Also ich sag, man hält es vielleicht 10 Minuten aus, dann muss man wieder raus, ne? Sonst, das ist ja auch mit Luft, das ist ja wie, als wenn man sich einen Föhn ins Gesicht hält, ne? So muss man sich das ja vorstellen, so ein bisschen. Das ist ja auch richtig mit Luftumwirbelung, das geht richtig zur Sache da drin, ne?
Anschließend ist dann wirklich alles auch sauber, ne? Weil der Staub wahrscheinlich gleich mit rausgezogen wird, was noch da sein sollte.
Ja, minimal. Es ist ja so, wenn die Aufheizphase vorbei ist, dann werden mit ein paar Stunden wird die Mühle wieder ausgekühlt, ne, dass man wieder rein kann. Dann wird alles nochmal ausgesaugt, ja, falls doch mal irgendwo sich noch ja, ein Käfer, wenn einer irgendwo einen Käfer in der Ecke gesessen hat und der läuft los, dann kann der nicht hier liegen bleiben. Ne? Also wird der ganze Betrieb nochmal komplett gereinigt. Ne? Und dann wird alles wieder, werden die Maschinen wieder startklar gemacht quasi und dann können wir wieder neu produzieren.
Du hast ja eingangs schon erzählt, dass euer Betrieb ja auch einiges an Wandlung hinter sich hat in den letzten Jahren. Euch gibt es ja schon einige Zeit, diese Biomühle Eiling. Wie hat sich denn in den letzten Jahren, dadurch, dass die Hobbybäcker nochmal stärker aufs Programm gekommen sind, bei euch das Leben verändert? Ist das jetzt anders als früher oder sagt ihr, naja gut, die paar Hobbybäcker, die machen wir nebenbei mit?
Nee, also der, wenn man die an, den Hobbybäckeranteil, der ist ja auch stark gestiegen und das ist schon für uns ein großer Anteil. Wir haben mittlerweile natürlich auch ganz viele, wenn ich so in der Mitarbeiterzahl fest, viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor allem, ja. Also wir haben einen Frauenanteil mittlerweile von 50% im Betrieb, die dann halt auch das Ganze verpacken machen und Pakete verschicken und wir haben, wie gesagt, die gerade so wie die backstarken Mehle als Beispiel, das ist eigentlich ein Produkt, was wir für die Endkunden im Prinzip entwickelt haben. Ja, das hat nicht der Bäcker gefordert, aber wir haben gesehen, dass doch auch ganz viele Kunden halt auch im also Langzeitführung machen, ja, und haben dann da gesehen, dass die auch wirklich teilweise auch Mehle brauchen mit höherem Protein, die auch aus Deutschland kommen und da haben wir halt unheimlich viel mit zu tun. Also, weil wir auch unheimlich viele Sorten machen für den Online-Shop, ja. Also, es ist in der Mühle auch viel Arbeit. Machen viele kleine Chargen, damit wir auch das auch mal vernünftig bedennen können mit den Landwirten und so. Und der, ich sag mal, der Online-Shop macht arbeitsmäßig gefühlt schon ganz schön, also klar, Umsatz ist was anderes. Die Bäcker, die bestellen natürlich zu 10, 25 Tonnenweise. Aber alles in Kleinpäckchen zu verpacken, ist natürlich auch schon eine Menge Arbeit. Wenn man da mal 5 Tonnen abgepackt hat, sieht die Sache schon anders aus. Da hat man natürlich viel mehr Arbeit.
Kleinteilige Handarbeit, da weiß man, was man mal nach 5 Tonnen gemacht hat, so ungefähr, ne? Das spürt man dann wahrscheinlich anders.
Ja, aber dadurch ist natürlich auch meine Schwägerin, die den Shop vor allem mitentwickelt hat und führt, ja. Und meine Frau ist auch dazu gekommen im Nachhinein, weil wir so viel Arbeit hatten. Und das ist im Prinzip dadurch, wie ich schon gesagt, jetzt kompletter Familienbetrieb, ne? Früher haben eigentlich nur die Männer in der Mühle gearbeitet, jetzt sind die Frauen auch ganz weit vorne, ja. So.
Ich finde es ja immer schön, wenn man von euch so ein Paket bekommt. Ihr habt immer noch Zeit, handschriftlich was auf die Karten drauf zu schreiben. Das finde ich immer, ich finde das sehr ansprechend. Ich glaube, viele Kunden finden das toll. Das ist aber auch extrem anspruchsvoll, so ein Level zu halten auf Dauer, oder? So stelle ich mir das zumindest vor.
Ja, aber das ist schon unser Anspruch, weil, also ich, wenn ich das erzählen darf, das ist natürlich daraus entstanden. Wir hatten damals einen Bioladen hier, wir sind aber relativ hier auf dem Dorf, also nicht viele Einwohner hier und es war halt sehr mühselig. Wir konnten uns hier nicht mehr erweitern, hatten aber halt viele Anfragen. Dann könnte er nicht mal ein Paket schicken und ja, das muss man dann, hat man entweder das Paket, was zu groß ist oder zu klein ist. Und meine Schwägerin hat den Bioladen damals auch geführt, die Christina. Und ja, dann haben wir dann den Bioladen aufgegeben, haben uns dann für den Online-Shop entschieden. Und ja, da war sie halt ziemlich traurig und die hat gesagt, sie findet das so fand das halt so unpersönlich. Und da hat sie gesagt, nee, also wenn wir ein Paket verschicken, dann musst du mindestens ein Kärtchen bei mit persönlichen Worten und den Leuten quasi, die mal den Kunden Danke zu sagen, ne? Auch wenn man es vielleicht dann nicht mündlich machen kann, und uns quasi dazu ist halt wie ein Bedanken, dass der Kunde bei uns gekauft hat, ja. Und das hat sie gerne sonst früher immer mündlich gemacht, das geht halt nicht mehr und das haben wir, dadurch ist die Karte entstanden, ja. Die Kunden sind ja auch halt das Wichtigste. Ohne die Kunden, die uns bestellen, wäre unser kleiner Familienbetrieb für uns auch nicht überlebensfähig, ja. Und deswegen kann man da ja auch Danke sagen. Das ist ja, ne?
Du hast vorhin gesagt, die Hobbybäcker haben im Prinzip nochmal so einen neuen Anspruch mitgebracht mit den kleberstarken Mehlen für Langzeitführung. Aber es sind ja nicht nur kleberstarke Mehle aus Deutschland, die gefragt sind. In der Hobbybäcker-Szene sind auch oftmals andere Sorten gefragt, die eigentlich hierzulande sehr untypisch sind. Stichwort Manitoba-Mehle oder du hast vorhin auch einen Hartweizen angesprochen, der auch, da verbindet man eher mit Italien vielleicht im Ursprung. Habt ihr da auch neue Dinge ausprobiert und ins Programm aufgenommen oder sagt ihr, nein, wir nehmen auch wirklich nur Getreide, was von hier kommt? Also wie ursprünglich deutsch und so seid ihr da?
Ja, ich sag mal, 90% der Ware, die wir machen, ist ja auf jeden Fall deutsch mit dem Landwirt drauf. Ich glaube, das macht so gut wie gar keiner, dass dann auch noch der Landwirt benannt wird. Aber wir haben auch eine kleine Schiene, ja, italienischer Mehle jetzt vor einiger Zeit mit aufgenommen, weil wir einfach so viele Anfragen hatten und die Kunden sich halt bei uns beschwert haben, dass sie dann immer bei zwei Mühlen bestellen müssten. Und ja, da haben wir uns dann dazu entschieden, ein kleines Sortiment mit aufzunehmen und damit das in einem ausliefern können. Aber es hat trotzdem nicht jetzt unsere höchste
Malt ihr
Priorität.
das dann
Die wird
selber,
auch.
das ausländische Getreide, oder
Na,
ist es dann etwas, was ihr fertig einkauft?
nee, das teils, teils. Also es gibt natürlich gewisse Sachen, sagen wir mal, wie so ein Hartweizengrieß, den kaufen wir dann als Beispiel zu, weil man für die Grießherstellung im gewissen Grad ein anderes Vermahlungssystem braucht und das haben wir halt nicht. Das können wir nicht für ein paar hundert Kilo kann man ja nicht ein System für mehrere Millionen installieren, ja. Aber zum Beispiel so ein gewisses Hartweizmehl, also es ist unterschiedlich, ne? Dann kriegen wir halt dann nur den Hartweizen und mahlen den auch selber hier vor Ort dann halt, ne? Und das ist so teils, teils, ne? Ein Teil kaufen wir zu, also ein Teil malen wir selbst.
Wie sieht es denn zukünftig aus? Wollt ihr noch weitere Dinge aufnehmen in euer Programm oder sagt ihr, nee, jetzt ist erstmal gut, jetzt erstmal wieder Ruhe rein und normales Standardgeschäft fahren? Also was können wir in Zukunft, wir Kunden, wir Hobbybäcker von der Biomühle Arling erwarten?
Ja, also wir wollen auf jeden Fall gut im Mehlbereich, ich sag mal jetzt so wie gerade diesen Rotkornweizen, den haben wir jetzt gerade aufgenommen, der ist gerade gekommen, aber zukünftig soll noch ein paar mehr so Zutaten auch noch dazukommen, ne? Und dann wird es sicherlich auch ein bisschen Zubehör geben. Da arbeiten wir schon länger dran, aber wie gesagt, zeitlich war das einfach noch nicht möglich.
Ja, ihr seid halt
Und
auch ein kleiner Betrieb, ne? Da ist eine Umstellung auch wahrscheinlich immer eine große Herausforderung.
ja, man glaubt ja gar nicht, wenn man einen neuen Artikel machen will, wie viel Arbeit dann oft dahinter steckt. Da müssen Etiketten angefertigt werden, die müssen geprüft werden. Da muss die passende, ne, Tütengröße erstmal, welche Tüte passt das Produkt, ne? Und da muss dafür die Beschreibung angelegt werden. Also das klingt immer so mal eben, aber es muss ja auch stimmen, was in der Beschreibung steht. Also das ist ja schon mit viel Arbeit verbunden dann halt, ne? Im ersten Moment. Macht man nicht mal eben, man überlegt sich das nicht heute und dann in 2 Tagen ist es da, ja. So. Wir haben ganz viele Ideen noch, aber alle will ich jetzt auch noch nicht preisgeben, muss ich gestehen, weil wir noch nicht wissen, womit wir zuerst anfangen und ob wir sie dann überhaupt machen. Wenn ich jetzt was sage, was dann hinterher nicht kommt, dann sind die Leute hinterher enttäuscht. Das möchte ich natürlich auch nicht.
Nein, also weiter beobachten und dann immer sich wieder freuen, wenn man im Online-Shop ist und ein neues Produkt entdecken darf. Dann,
Ja.
Thorsten, vielen Dank für das Interview. Ich fand das sehr spannend, sehr auskunftsreich. Einmal den Rundumschlag von der weltweiten Krise über eure neuen Produkte und die Schädlingsbekämpfung. Ich ja, sage einfach mal bis bald. Vielen Dank nochmal an der Stelle und ja, schöne Grüße an die Familie und mach's gut. Danke, Thorsten.
Ja,
Ciao.
vielen Dank gleichfalls. Danke, dass ich teilnehmen durfte. Danke.